Gib alles. Ich weiß nicht, was löst diese Aufforderung in dir auf. Vielleicht denkst du, ich gebe eh schon alles und bin kurz vorm Ende. Vielleicht sitzt du gemütlich in deiner Couch und brauchst diesen Tritt. Mein Wunsch ist, dass es heute in dieser Predigt Jesus ist, der uns neu motiviert, wie so ein guter Trainer in der Halbzeitpause wieder durch seine Motivationsrede alle auf Kurs bringt und danach wirklich alles losgeht. Wir lesen gemeinsam aus 1. Korinther Kapitel 9. Das ganze Kapitel, ich lese bewusst aus der Luther 84er Übersetzung. Wer möchte, hinten hat es diese Bibeln aufliegen, damit ihr auch folgen könnt. 1. Korinther Kapitel 9. Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk in dem Herrn? Bin ich für andere kein Apostel, so bin ich es doch für euch. Denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr in dem Herrn. Denen, die mich verurteilen, antworte ich so: Haben wir nicht das Recht zu essen und zu trinken? Haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kaiphas? Oder haben nicht allein ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu arbeiten? Wer zieht denn in den Krieg und zahlt sich selbst den Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Rede ich das nach menschlichem Gutdünken? Sagt das nicht auch das Gesetz? Denn im Gesetz des Mose steht geschrieben: Du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Sorgt sich Gott etwa um den Ochsen oder redet er nicht überall um unsretwillen? Ja, um unsretwillen ist es geschrieben. Wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen. Und wer trischt, soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird. Wenn wir euch zu gut Geistliches sehen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten? Wenn andere dieses Recht an euch haben, warum nicht vielmehr wir? Aber wir haben von diesem Recht nicht Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir nicht dem Evangelium von Christus ein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die im Tempel dienen, vom Tempel leben und die am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen? So hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähern sollen. Ich aber habe von alledem keinen Gebrauch gemacht. Ich schreibe auch nicht deshalb davon, damit ihr nun mit mir so gehalten werden sollte. Lieber würde ich sterben. Nein, mein Ruhm soll niemand zunichte machen. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Täte ich es aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tue ich es aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Den, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit die, die unter dem Gesetz sind, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Den, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge mein Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Soweit Gottes Wort. Paulus verwendet hier dieses Bild des Sportlers. Er zeigt uns an diesem Vers 25, lese ich nochmal, jeder, der an den Wettspielen teilnimmt oder Wettkämpfen, enthält sich aller Dinge. An so einem Hochleistungssportler, der bereit ist, auf alles zu verzichten, zeigt er uns, dass auch wir alles geben sollen. Das ist mein erster Punkt. Gib alles auf und verzichte. Ja, auf was verzichtet so ein Sportler? Er verzichtet vielleicht auf die leckere Torte, auf Alkohol. Er verzichtet darauf, abends noch lange auszugehen und irgendwie Zeit mit Freunden zu verbringen. Stattdessen geht er rechtzeitig ins Bett, während andere gemütlich auf der Couch sitzen, ist er im Fitnessstudio und schuftet bis an die Schmerzensgrenze. Er gibt alles auf. Anderes Beispiel für uns Christen vielleicht, für mich zumindest ein grausamer Sport. Paulus verwendet es hier als Beispiel, ein Boxer. Stellt euch vor, ich würde heute Mittag gegen einen Profiboxer in den Ring steigen. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich keinen einzigen wirkungsvollen Treffer erzielen. Es braucht tausende und tausende Male, dass man diese Übungen immer und immer wieder wiederholt, bis es zum Reflex wird, bis man ja alles vollautomatisiert macht. Man zwängt seinen Körper gegen die natürliche Reaktion, zum Beispiel wenn ich Schmerz empfinde, nicht meine Deckung aufzugeben, den Schmerzen auszuhalten und weiterzukämpfen. Was für ein Verzicht, Verzicht auf Wohlbefinden, Verzicht auf einen gemütlichen Abend. Weshalb? Um dem Feind einen wirkungsvollen Treffer zu erzielen. Genauso sollen wir als Christen geistlich zielgerichtet unterwegs sein und dafür auf alles verzichten, alles aufgeben, was uns daran hindert. Dieses Bild ist anschaulich, aber was genau war das, worauf Paulus verzichtet hat? Schauen wir rein in die Verse 1 folgende. Paulus sagt, er ist frei, er ist ein Apostel und trotzdem hat er auf diese Freiheit, diese Rechte verzichtet. Vers 4, er hat auf das Recht verzichtet, zu essen und zu trinken. Das heißt nicht, dass er nichts mehr gegessen und getrunken hat. Sicher gab es diese Phasen, wo er wirklich kurz vorm Verhungern war, davon berichtet er auch. Aber es geht auch um das Recht, versorgt zu werden, täglich Brot zu bekommen. Er war quasi der Gast bei den Korinthern. Es ist nicht selbstverständlich, dass er dann auch was aufgetischt bekommt und nicht selbst sich das Essen kochen muss. Vers 5, er verzichtet auf das Recht, eine Schwester, also das heißt natürlich eine Schwester im Herrn, eine gläubige Frau mit sich zu führen. Übrigens, ja, der erste Papst war definitiv nicht ohne Ehefrau unterwegs. Wir sehen das hier, Kephas, Petrus hatte eine Ehefrau. Er hatte das Recht, von dem Recht Gebrauch gemacht, eine Frau mit sich zu führen. Eine Frau kostet viel Aufmerksamkeit, Zeit, Kraft. Darauf hat er verzichtet, um sich ganz einzusetzen für das Reich Gottes, obwohl er das Recht gehabt hätte. Vers 6. Er hat auf das Recht verzichtet, versorgt zu werden und hat stattdessen selbst gearbeitet. Handarbeit, wir wissen von anderen Briefen, er war Zeltmacher, er hat geschuftet, um niemand auf der Tasche zu legen. Ja, Vers 15 machte das Resümee: Ich habe von all dem nicht Gebrauch gemacht. Er gibt alles auf und verzichtet. Jetzt könnten wir uns die Frage stellen, ja, wie ist es mit unseren Pastoren? Sollten wir denen jetzt all das Gehalt kürzen und sagen, okay, macht bitte alles ehrenamtlich und sollen in Zukunft alle ja nur noch ohne Verdienst arbeiten? Ich möchte kurz da einen Exkurs aufmachen, weil Paulus argumentiert hier sehr schlüssig, Punkt für Punkt. Erstens mit ja, unserem Alltagssituation und der Natur. Ist es nicht selbstverständlich, dass wer in den Krieg geht, auch dafür bezahlt wird und einen Sold bekommt? Wer einen Weinberg anbaut, der erntet auch davon. Wer so ein Landwirt oder ein Hirte, der seine Herde hat, der trinkt natürlich auch selbst von der Milch. Und ja, nicht nur diese praktischen Argumente führt er an, sondern er zitiert aus dem mosaischen Gesetz. Vers 9 lesen wir das. Im Gesetz des Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Das sage ich manchmal meiner Frau, wenn sie den Kindern verbietet, beim Kuchenbacken zu naschen. Also wer mithilft, darf auch ein bisschen was genießen davon. Das ist ein biblisches Prinzip. Und Paulus wendet es hier auf die Pastoren an oder auf die Missionare, die ja auch bezahlt werden. Alle, die von uns unterstützt werden, um für das Evangelium mehr Zeit zu haben. Und ja, im Tempel sieht man das ja, der Stamm Levi wurde versorgt. Alle anderen 11 Stämme haben den Zehnten ihres Einkommens gespendet, damit der Stamm Levi versorgt wurde und eben den Dienst am Tempel machen konnte. Und nicht zuletzt Vers 14, der Herr selber, also Jesus selber hat das befohlen, dass wer das Evangelium verkündigt, sich nähern soll. Ich denke da an Lukas und Markus 10. Es ist ein biblisches Gebot, ein Gebot des Herrn, dass wer für das Evangelium freigesetzt wird und arbeitet im Reich Gottes, als Missionar im Ausland oder als Pastor hier in der Gemeinde, dass er Unterstützung zurecht bekommen sollte. Und ja, unsere Pastoren und auch ich bin sehr dankbar für alle finanzielle Unterstützung. Es geht in dieser Predigt nicht darum, euch noch mehr Geld aus der Tasche zu reißen, sondern ja, einfach nochmal zu sagen, das ist durchaus biblisch, wie wir das handhaben, dass wir angestellte, vollzeitliche Mitarbeiter haben. Ich denke, diese Bibelstelle fordert natürlich auch Pastoren, auch mich als Lehrer an einer christlichen Schule auf, heraus, dass ich das nicht nur als Job mache, als ja, um mein Geld zu verdienen, sondern die Motivation eine ganz andere ist. Jetzt sind die meisten hier aber nicht Vollzeit angestellt. Auch uns fordert es heraus. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Gedanken kennt. Wäre ich Missionar oder wäre ich Evangelist, dann könnte ich das Evangelium verkündigen. Paulus hatte seine Arbeit und trotzdem hat er sich so eingebracht für das Evangelium. Vielleicht denkst du nach einem langen Arbeitstag, jetzt habe ich aber das Recht, einfach mal nichts zu tun und auf der Couch zu sitzen. Ja, das Recht hast du. Eventuell hast du aber auch die Freiheit, auf dieses Recht zu verzichten und statt einem gemütlichen Abend für deine Freunde, deine verlorene Nachbar zu beten oder einen Freund anzurufen, den du schon lange keinen Kontakt mehr hattest. Manchmal braucht es diese Disziplin, diesen Verzicht wie ein Sportler, der sein Leib bezwingt und zähmt. Ich weiß, vielleicht denkst du, was soll ich noch alles machen? Paulus, bin ich sicher, hatte keinen Burnout. Er hat auch auf seine Pausen geachtet und seine Zeit auch mal wirklich zur Erholung und zur Ruhe genutzt. Das ist auch ein biblisches Gebot, Sabbatgebot, dürfen wir nichts dagegen einander aufspielen. Trotzdem ist immer wieder die Frage, können wir vielleicht manchmal ein bisschen auf Me-Time verzichten, um das für Jesus herzugeben, was er verdient hat. Bisher ging es eher um materielle Dinge. Ich denke, das ist aber nicht der Hauptpunkt, den Paulus hier vermitteln wollte, sondern ihm ging es eigentlich um viel mehr als nur das Materielle. Das sehen wir im Kontext von Kapitel 8. Worum geht es Paulus? Ihm geht es darum, dass wir verzichten auf unsere Freiheiten, unsere Rechte. Vers 19. Obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht. Wie geht es mir? Verzichte ich auf mein Recht, meine Selbstbestimmung, meine Freiheit? Kann ich auch mal sagen, okay, das ist zwar meine Meinung, aber ich ordne mich dir unter? Oder muss ich meine Ansicht durchboxen? Kann ich auf meinen Geschmack, meine Ansichten verzichten, um den anderen zu gewinnen? Vers 20, denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin. Paulus hatte diese Freiheit vom mosaischen Gesetz und trotzdem hat er darauf verzichtet. Wenn ich beispielsweise einen Moslem am Tisch habe, ihn einlade, verzichte ich vielleicht besser auf einen Schweinesteak. Oder selbst wenn ich einen Veganer da habe, kann ich vielleicht aus Liebe zu ihm, auch wenn ich das selber nicht so lebe, auf mein Fleisch verzichten, um ihn zu gewinnen. Vers 21, denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden. Paulus ist bereit, auf seine kulturelle Identität, auf seine Gewohnheiten, seine Tradition zu verzichten. Er verzichtet auf zum Beispiel Rituale, Feste, Gemeinschaft, seine Kleidung vielleicht und so weiter. Mir hat mal eine Frau gesagt, sie trägt, eine ältere Frau war das, sie trägt eigentlich am liebsten Röcke. Da fühlt sie sich so richtig wohl und das hat sie schon immer so gemacht. Am liebsten würde sie immer Röcke tragen. Aber ihr ist aufgefallen, wenn sie einkaufen geht, wurde ihr irgendwann bewusst, sie möchte nicht dadurch in eine Schublade einsortiert werden. Und ja, dass andere denken, sie sei irgendwie eine, die ja, voll gesetzlich ist oder voll das machen muss oder so, und verzichtet freiwillig bei solchen Dingen wie Einkaufen darauf, auf ihre eigentlich bevorzugte Kleidung. Sie verzichtet auf ihre Kultur, ihre Identität, um andere zu gewinnen. Vers 22, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Paulus verzichtet auf seine Freiheit. Er ist ein Starker, aber er verzichtet darauf, das auszuleben. Vielleicht ist es dran, mal auf sein Bierchen zu verzichten, wenn ich weiß, da haben andere Schwierigkeiten damit, vor allem wenn Ex-Alkoholiker am Tisch sitzen. Ja, wie schafft Paulus es, so viel zu geben, alles zu geben, auf alles zu verzichten? Was ist die Voraussetzung? Gib alles, aber gib es dafür. Das war die Vision von Paulus. Wenn wir das Bild von den Sportlern wieder aufgreifen, warum ist ein Sportler bereit zu verzichten? Weil er den Sieg einholen möchte. Zum einen wegen der Belohnung, aber sicher auch wegen der Anerkennung, der Wertschätzung, der Ehre. Paulus, was ist sein Ziel, sein Ruhm, sein Erfolg? Es ist nicht der Himmel, wie man auf den ersten Blick vielleicht meinen könnte, sondern worum ging es ihm? Wir lesen das gleich fünfmal. Vers 19, um möglichst viele zu gewinnen, darum hat er verzichtet. Um die Juden zu gewinnen, um die unter dem Gesetz sind zu gewinnen, um die Gesetzlosen zu gewinnen, um die Schwachen zu gewinnen. Paulus hat auf alles verzichtet, um andere Menschen zu gewinnen. Das Wort gewinnen ist aus dem Kaufmännischen, ein Ertrag erarbeiten, erwirtschaften, etwas gewinnen. Einer, der in Aktien investiert, möchte Geld gewinnen. Paulus investiert in Menschen, um Menschen zu gewinnen. Er will alles investieren, um Menschen zu gewinnen. Nicht als Selbstzweck, sondern um sie für Jesus zu gewinnen. Interessant, ein Sportler macht den Wettkampf, investiert alles, gibt alles auf, um selbst was zu gewinnen. Paulus investiert alles, damit andere was gewinnen. Es wird deutlich, worum es ihm geht in Vers 22. Gewinnen ist eher der Vorgang, wie er das letztendliche Ziel erreicht. Nämlich Vers 22, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Das Ziel ist, dass Menschen gerettet werden. Vor was müssen Menschen eigentlich gerettet werden? Ist uns das überhaupt noch bewusst im Alltag? Ist uns das bewusst, dass unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Mitmenschen ewig verloren gehen? Dass sie vor dem ewigen Zorn Gottes, der gerecht ist, der aufgrund ihrer Sünde sie verurteilt, davon gerettet werden müssen? Paulus war das bewusst. Deshalb war er bereit, alles herzugeben. Dafür gab er alles. Was ich hier noch erwähnen möchte, Paulus sagt, damit ich auf alle Weise einige errette. Natürlich war es nicht Paulus, der die Menschen erretten konnte, aber er hat sich als Werkzeug Gottes gesehen. Durch ihn konnte Gott andere retten. Aber tröstlich ist für mich auch, damit ich auf alle Weise einige errette. Wir können nicht erwarten, dass alle Menschen gerettet werden. Das liegt nicht an uns, dass mein Nachbar gerettet wird. Das ist Gottes Dienst. Gott macht es. Aber er möchte mich als Werkzeug gebrauchen. Bin ich bereit dafür, alles zu investieren? Ich habe darüber gestaunt in der Vorbereitung, wie wunderbar dieses Kapitel anknüpft an der Themenreihe, die wir zwischen unserer Korinther-Serie eingefügt haben. 42 Tage für meine Freunde. 6 Wochen haben wir uns Zeit genommen dafür. Und ein Schlüssel, um Freunde für das Evangelium, für Jesus zu gewinnen, dass sie ewig gerettet werden, ist, dass wir verzichten. Worauf müssen wir verzichten? Vielleicht auf unsere Bequemlichkeit. Vielleicht verzichte ich ganz bewusst auf meinen freien Abend, um eben in die Gebetsstunde zu gehen, um für meine Freunde zu beten oder eben jemand einzuladen und praktisch zu dienen. Vielleicht verzichte ich auf meine Interessen. Beispielsweise ist jetzt Fußball nicht das, was mich so begeistert, aber vielleicht gehe ich deshalb mit meinem Freund ins Fußballstadion, weil das seine Welt ist. Ich werde alles investieren, um ihn zu gewinnen. Und deshalb verzichte ich vielleicht auch auf meine Interessen. Vielleicht verzichte ich auf meine gewohnte Sprache, dieses fromme Vokabular Kananäisch, und verwende die einfache Sprache des nichtchristlichen Freundes, um ihm das Evangelium zu erklären, sodass er es verstehen kann. Frage an dich, Frage, die ich mir selber stelle: Bin ich bereit, meine christliche Komfortzone zu verlassen, um eben eine Brücke zu bauen für den anderen, um den anderen zu gewinnen, der Jesus noch nicht kennt? Welches Recht, zum Beispiel das Recht auf meine Freizeit, meine Gewohnheit, welches Recht steht mir momentan am meisten im Weg, um meinen Freund zu gewinnen? Ja, wir dürfen wirklich alles aufgeben, um unsere nichtchristlichen Freunde zu gewinnen. Wenn wir den Kontext hier anschauen, müssen wir aber auch auf Kapitel 8 des Korintherbriefs zurückschauen. Da ging es nicht primär um Mission und deshalb geht es hier, denke ich, auch nicht in erster Linie darum, Nichtchristen zu gewinnen, sondern auch um Geschwister zu gewinnen oder Menschen, die schon mit der Gemeinde in Kontakt kommen. Die Vision von Paulus des Rettens bezieht sich also auch auf die Bewahrung der Geschwister. Wir haben da angeschaut, das konkrete Beispiel, um das es ging, und darum geht es eben von Kapitel 8 bis 10, war, dass die Korinther gefragt haben, wie ist es mit dem Götzenopferfleisch? Fleisch, was den heidnischen Göttern geopfert wurde und damit auch wirklich, ja, eigentlich Dämonen geweiht wurde. Wie ist es? Kann das ein Christ essen? Und ja, Thomas hat es uns ausführlich erklärt, ich wiederhole jetzt nicht die Predigt, dürft ihr gerne nachhören. Das Fazit von Paulus war, ja, es ist unser Recht, wir haben die Freiheit in Christus, Götzenopferfleisch zu essen. Aber sein Punkt, auf den er rausgehen geht, vielleicht ist es aber auch dran zu verzichten auf dieses Recht, um den anderen zu gewinnen. Ich möchte nur noch mal zwei gegensätzliche Beispiele aufgreifen. Thomas hat ganz viele genannt. Vielleicht habe ich die Freiheit, hast du die Freiheit, bestimmte Filme, bestimmte Musik, bestimmte Lebensweise zu leben. Aber du weißt genau, dass ein junger Christ dadurch irritiert wird und vielleicht in Gewissensnot kommt, weil er das dann denkt, ja, dann darf er es auch machen, aber dann wieder in eine alte Abhängigkeit gerät und letztendlich, ja, das wirklich seinem Seelenheil schadet. Dann ist es dran zu verzichten, aus Liebe für den anderen. Vielleicht ist es aber auch das andere Extrem. Vielleicht gefallen dir Choräle, bestimmte Kleidungsstile, bestimmte Gewohnheiten, aber du merkst, der jungen Christin fällt es enorm schwer, sich damit zu identifizieren. Vielleicht ist es sogar ein Hinderungsgrund für sie, am Glauben festzuhalten, weil sie denkt, sie muss all diese Pflichten erfüllen. Wäre es dann nicht auch dran, sind wir dann bereit, auf unsere Erkenntnis, auf unsere Vorliebe, unsere Tradition, unsere Gewohnheiten zu verzichten, um diese junge Frau zu retten, zu gewinnen? Frage an dich und mich, wo beharre ich auf mein gutes Recht, auf meine Freiheit, obwohl ich merke, dass es dem anderen ein Hindernis ist? Ist dir deine Freiheit wichtiger als das geistliche Wachstum deines Gegenübers? Ich muss hier noch ein Spannungsfeld aufzeigen. Paulus ist allen alles geworden. Den Juden ein Jude, den Heiden ein Heide, den Schwachen ein Schwachen. Stehen wir dann nicht immer in Gefahr, von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd zu fallen? Wie ist das Verhältnis eines Christen zum Gesetz? Auf der einen Seite lesen wir in Vers 20, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden. Und Paulus muss das einfach klarstellen, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin. Ganz deutlich, Paulus ist nicht dem Gesetz schuldig. Ganzer Galaterbrief betont das sehr ausführlich. Er muss selber nicht die Gesetze erfüllen. Er übernimmt die Form der Juden ohne den falschen Glauben an die Werksgerechtigkeit, ohne die falsche Vorstellung. Dadurch bekommt er die Rechtfertigung von Gott, weil er diese Gesetze einhält. Wir stehen auf der einen Seite immer in Gefahr der Gesetzlichkeit. Und besonders krass wird es, wenn ihr seht, wie Paulus Petrus scharf kritisiert im Galater 2 dafür, dass Petrus den Juden ein Jude wurde, könnte man meinen. Er hat sich zurückgezogen und nur noch mit Juden gegessen. Und Paulus hat es scharf kritisiert. Weshalb? Weil es nicht das richtige Motiv war. Weil es nicht aus der Freiheit in Christus erfolgte, sondern aus Angst und ja, und einem Zwang heraus. Also auf der einen Seite stehen wir in der Gefahr, gesetzlich zu werden, wenn wir andere gewinnen wollen. Das andere ist aber eine genauso große Gefahr, die Gefahr der Verweltlichung, der Gesetzlosigkeit, der Beliebigkeit. Vers 21, wie einer ohne Gesetz ist er geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin. Um Nichtchristen zu gewinnen, ist es fatal, wenn wir das Evangelium verwässern, wenn wir faule Kompromisse machen. Vielleicht steht der eine auch in Gefahr, zum Beispiel um seine Freunde zu gewinnen, wieder in die Welt abzurutschen, weil er einfach von einer Party zur anderen wandert und immer mehr Gefallen findet an diesen Werten. Es geht Paulus nicht darum, mit den anderen zu denken. Um Nichtchristen zu gewinnen, dürfen wir auf keinen Fall ihre Denkweise übernehmen, ihre Moralvorstellung, ihren Kompass, ihre Werte, ihre Prioritäten. Nein, es geht nur um das Äußere. Wir stehen also immer in der Gefahr einerseits der Gesetzlichkeit, andererseits der Verweltlichung. Was stimmt jetzt eigentlich? Paulus sagt, ich bin, Vers 20, nicht unter dem Gesetz. Vers 21, ich bin nicht ohne Gesetz. Was ist die Lösung? Vers 21, ich bin unter dem Gesetz Christi. Um weder von der einen noch von der anderen Seite vom Pferd zu fallen, ist es entscheidend, dass wir unter dem Gesetz Christi sind. Das Gesetz Christi ist die Mitte. Es bedeutet eben nicht, ich bin gesetzlos und kann tun und lassen, was ich will, letztendlich eigentlich, was mein Fleisch, mein egoistische Wünsche wollen. Aber es bedeutet auch nicht, ich muss ja mich zusammenreißen, um Gott gütig zu stimmen. Mein Kompass ist die Liebe zu Christus und der Gehorsam gegenüber seinem Wort. Wenn jeder von uns sich Christus unterordnet, seinem Gesetz, das Gesetz Christi, das reguliert, dass wir uns einerseits anpassen können an die kulturelle Gepflogenheiten, ohne dass wir gesetzlich werden, andererseits aber auch an unsere nichtchristlichen Freunde, ihre Welt uns reinbegeben können, ohne dass wir weltlich werden. Frage an dich und mich, wo kippe ich eher hin? Auf die Seite der Gesetzlichkeit oder auf die Seite der Verweltlichung? Ich denke, jeder von uns ist bis zum Lebensende in diesem Zwiespalt, weder hier noch hier runterzufallen. Das Entscheidende ist, dass wir mit Christus verbunden bleiben und von ihm leiten lassen. Und da bin ich bei dem letzten Punkt, dem für mich wichtigsten Punkt heute. Gib alles durch ihn, durch Jesus. Was ist die Voraussetzung? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich überfordert der Text, wenn ich ihn falsch verstehe. Er kann uns ganz schön unter Druck setzen, wenn wir Paulus so als Superheld sehen und was er von uns verlangt. Vielleicht, führt es dann dazu, dass du Vollgas geben willst und jetzt noch mehr leistest, noch mehr, noch mehr, noch mehr, du diesen Druck verspürst, bis du völlig ausgebrannt bist. Auf der anderen Seite kann es aber auch zu Resignation führen. Das schaffe ich eh nicht, ich bin jetzt schon am Limit. Deshalb müssen wir genau hinschauen, worum ging es Paulus hier und vor allem, was war die Voraussetzung, dass er so das sagen konnte. Wir lesen nochmal Vers 20 und schauen da nochmal hin. Ich bin, den Juden bin ich wie ein Jude geworden. Komisch. Paulus ist ein Jude. Ist wie wenn ich sage, ich werde Deutscher für die Deutschen. Ich bin Deutscher. Warum muss Paulus sagen, ich werde den Juden wie ein Jude? Er war ein ethnischer Jude. Aber ich denke, genau da ist der Knackpunkt. Er hat sich nicht mehr definiert dadurch, dass er jüdisch ist. Er war von seiner Herkunft her, von seiner Kultur, von seiner Gewohnheit, von seiner Ethnie, von seiner Biologie, war er Jude. Aber das ist nicht mehr seine Identität. Er sagt es ganz deutlich in Galater 3. In Christus ist weder Jude noch Heide, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau. Wir haben eine neue Identität. Seine Identität ist eben in Christus verankert. Das ist die Voraussetzung dafür, dass er auf seine kulturelle Identität verzichten kann. Er definiert sich nicht durch diese Gewohnheiten, diese Tradition. Nicht dadurch bekommt er Wert und Würde. Er braucht nicht die jüdische Feste, um fröhlich zu sein. Er braucht nicht die Opfer und die Religiosität, um Gottes Anerkennung zu bekommen. Er braucht auch nicht die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, um geliebt zu sein. Nein, seine Liebe, seine Rechtfertigung, seine Freude, alles hat er in Christus. Das ist seine Identität. Und das ist die Voraussetzung, dass er verzichten kann. Nächste Voraussetzung. Er sieht sich als Sklave Christi. Es ist ziemlich krass, wie er das formuliert in Vers 15. Ich wollte lieber sterben, als dass mir jemand meinen Ruhm zunichte machen sollte. Was ist sein Ruhm? Sein Ruhm wäre, ihm das zu nehmen, dass er es freiwillig macht und nicht aus Pflichterfüllung. Er würde lieber sterben, als es aus Pflichterfüllung zu machen. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Denn ich muss es tun. Und weh mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Er muss es, er kann nicht anders. Nicht so wie, er muss es tun, weil er dafür bezahlt wird, dass der Chef zufrieden ist, sondern es geht nicht anders. Er ist so. Das Evangelium hat ihn verändert. Und deshalb kommt es automatisch aus ihm heraus. Es ist ein Automatismus, eine Selbstverständlichkeit. Er handelt aus dieser neuen Identität heraus. Er selber war ein Sklave der Sünde. Und durch die Gnade Christi wurde er gerettet. Er hat das Evangelium verstanden. Er macht sich deshalb freiwillig zum Sklave Christi. Er gibt deshalb all seine Rechte und Gewohnheiten, all seine Sachen auf, weil es aus dieser Errettung herauskommt. Er ist kein Sklave dieser Fleisches mehr, Sklave der Welt, Sklave der Gesetzlichkeit. Er ist Sklave Christi. Und aus dieser Dankbarkeit heraus macht er es. Und seht ihr, das ist das Paradoxon. Vers 19. Obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht. Weil Paulus diese Freiheit hat, die Freiheit von die Gerechtigkeit Gottes zu erlangen, die Freiheit von der Meinung der anderen, die Freiheit von seinem Fleisch, deshalb kann er sich für andere sogar zum Sklaven machen. Nicht nur Jesus als Sklave, sondern auch seinen Mitmenschen als Sklaven machen. Er ist frei von jedem und deshalb macht er sich freiwillig zu ihrem Knecht. Er dient eben nicht aus einem emotionalen Defizit heraus, etwa um sich Liebe durch Bestätigung zu bekommen oder Leistung zu verdienen, sondern er hat die Fülle der Erlösung verstanden. Er agiert eben nicht so als einer, der das halt machen muss, sondern er selbst hat diese radikale Veränderung erlebt und deshalb ist er ein anderer Mensch, der das Evangelium weitergibt. Und da bin ich beim letzten Punkt. Was ist die Voraussetzung? Er selber ist ein Teilhaber des Evangeliums. Vers 23. Aber alles tue ich um des Evangeliums willen, auf dass ich an ihm teilhabe. Dieser Begriff Teilhaber ist, denke ich, ganz zentral in diesem Kapitel. Ich weiß nicht, kennt ihr so Verkäufer? Das ist uns zuletzt passiert, wir wollten was kaufen und dann hat immer geheißen, bei diesem Laden wird sehr gut beraten, aber diese Verkäuferin, die war ziemlich lustlos und genervt und ja, herzlos. Die hat was verkauft, weil sie es halt musste. Wie anders ist es, wenn jemand von dem schwärmt, was er selber erfunden hat, wo sein Herz dafür brennt. Paulus ist kein Verkäufer, der es halt als Pflichterfüllung machen muss, sondern er ist Teilhaber. Er ist Besitzer. Ihm selbst gehört das Evangelium. Wenn andere am Evangelium teilhaben, gibt es einen Gewinn für ihn. Er profitiert davon, wenn er das Evangelium teilen kann. Und es ist seine tiefste Freude, wenn andere das Evangelium annehmen. Er teilt das Evangelium aus, weil er selbst ununterbrochen daraus lebt. Das Evangelium sprudelt automatisch aus ihm heraus. Und ich frage mich, wer das Evangelium eben nicht so liebt wie Paulus und aus dem das automatisch rausströmt, läuft ja nicht in Gefahr, am Ende des Evangeliums selbst nicht wirklich begriffen zu haben? Das sagt hier Paulus in Vers 27. Weshalb bezwinge ich mein Leib und zähme ihn? Damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Paulus warnt also vor dieser Gefahr der Heuchelei, eine Pflichterfüllung. Ich predige halt das Evangelium, weil ich es muss. Er stellt die Echtheit des Glaubens auf die Probe. Verwerflich und disqualifiziert wäre eben der, der schöne Worte hat, aber selber nicht das Evangelium verstanden hat. Wenn ich den anderen zwar sage, ja, du brauchst Jesus, aber selbst noch gefangen bin in Stolz, in Geldgier, in Geltungssucht, dann habe ich selber das Evangelium noch nicht begriffen. Stimmen deshalb meine Worte mit dem Evangelium, mit dem Leben überein? Ich wünsche mir, dass wir den anderen das Evangelium nicht aus Druck, aus Pflichterfüllung, jetzt haben wir 42 Tage für meine Freunde gehabt, jetzt müssen wir es ja alle tun, weitergeben, sondern weil wir selber vom Evangelium her verändert wurde. Weil ich selber Teilhaber an dieser Gnade bin. Ich habe alles empfangen durch Christus in mir. Ich habe die Kraft, die ich benötige. Ich habe die Freude, die Freiheit. Alles habe ich durch Christus in mir. Und je tiefer ich das Evangelium erkenne, je tiefer ich darin wachse, je mehr ich die Gnade begreife, die in mir wirkt, umso mehr bin ich dafür ausgerüstet und bereit, aus der inneren Freiheit und Überzeugung heraus zu verzichten auf meine Rechte, auf meine Bequemlichkeit, auf meine Gewohnheiten, um andere zu gewinnen. Gib alles durch ihn, gib alles auf, weil du in Jesus alles hast. Das ist der Grund, weshalb wir alles geben können, weil wir alles in ihm haben. Gib alles. Ich hoffe, dass es klar wurde. Es geht nicht darum, jetzt gib noch mehr, wie so eine Kuh die letzte Milch rauszudrücken. Nein, es geht darum, du hast alles. Der Schlüssel dafür, andere zu gewinnen, andere zu erretten, indem ich verzichte, liegt darin, dass ich es aus dieser Voraussetzung mache. Ich habe alles in ihm. Gib alles auf. Verzichte auf deine Rechte, deine Privilegien. Gib alles genau dafür, nämlich Menschen zu gewinnen und zu erretten. Das ist die Vision. Und gib alles durch ihn. Das ist die Voraussetzung. Der Schlüssel dafür, dass wir eben unsere Geschwister lieben können, dass wir die Nichtchristen lieben können, ihnen das Evangelium verkündigen, ist, dass ich selbst Teilhaber des Evangeliums bin, dass ich es erfasst habe und ja, daran teilhabe. Zwei Fragen zum Schluss. Staunst du so sehr über deine Errettung, dass eben du diese Gnade, an dieser Gnade, diesem Evangelium teil hast, dass du auch andere für Christus gewinnen willst? Und andererseits definierst du dich über deine Gewohnheiten, die Beurteilung von anderen und so weiter? Oder ist deine Identität in Christus so stark, dass du eben auf deine Freiheiten und Rechte verzichten kannst? Gib alles, weil wir Teilhaber am Evangelium sind. Gib alles, weil du in Jesus alles hast. Ich bete noch. Ja, Vater im Himmel, wir staunen darüber, dass du uns alles geschenkt hast. Ja, alles, was wir brauchen, um so zu leben, wie du es möchtest, haben wir durch deinen Geist bekommen. Du hast am Kreuz alles vollbracht. Wir müssen nicht mehr irgendwie uns anstrengen, um gerecht zu werden vor dir, um unsere Schuld irgendwie zu büßen, sondern du hast dein Leben für mich hingegeben. Ich danke dir, Jesus, dass ja, du mich freigesprochen hast von der Sklaverei der Sünde, dass du alle Schuld auf dich genommen hast, dass du in mir lebst durch deinen Geist. Ja, ich bitte dich, dass dieses Evangelium immer mehr mir bewusst wird, dass ich ja frei werde von diesem Druck, von diesem Denken, ich muss anderen gefallen oder ich muss an meinen Gewohnheiten, die mir Sicherheit geben, festhalten, dass ich die Identität in dir mir immer mehr bewusst werde, dass ich ja das buchstabiere in meinem Alltag, dass du alles vollbracht hast und dass ich in dir alles habe. Alles, was dir gehört, gehört mir. Und ja, ich bitte dich, dass ja, diese Worte nicht meine Worte waren, sondern dass du zu jedem von uns gesprochen hast und ja, dass das Frucht bringt, weil wir neu staunen über dich und das, was du getan hast. Segne du diese Woche, die vor uns liegt, dass wir aus dieser Fülle heraus leben und alles geben. Amen.